Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, neuen Episode des Money Train Podcast. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Und in dieser Folge blicken wir nach China, denn ein Kollege von mir, der war vor Ort, und zwar Michael Dirtl. Er ist gleichzeitig Redakteur bei der Aktionär, Experte für technische Analyse und für China eben und gleichzeitig Autor des China Stock Reports. Schön, dass du bei mir bist. Hallo. Hi. Und ich glaube, du hast einiges zu erzählen, denn du warst unterwegs und jetzt wollen wir natürlich einen Überblick über den Markt in China einmal bekommen, wie es da derzeit aus deiner Sicht aussieht, welche Erfahrungen du gemacht hast. Wir blicken ein bisschen auf das Thema künstliche Intelligenz, aber auch auf Mobilität. Ja, wie es da gerade sich alles so entwickeln wird und gerade entwickelt hat in den vergangenen Wochen und Monaten. Erstmal so ein allgemeiner Marktüberblick. Magst du uns den mal ganz grob für den Anfang geben? Ich meine, wenn man an den Markt in China denkt, denkt man an viele Dinge, vielleicht unter anderem auch an Handelskonflikte, Immobilienkrise, geopolitische Unsicherheiten möglicherweise. Aber wie sieht es denn da aktuell aus deiner Sicht aus? Wie sieht der Markt aus?
Also das zentrale Thema ist, oder die zwei zentralen Themen sind ja nach wie vor der Iran-Konflikt, was natürlich auch einen Einfluss auf China hat. Und aber was natürlich noch wichtiger ist, ist der Handelskonflikt, der nach wie vor ein Thema ist, beziehungsweise jetzt eigentlich wieder in den Vordergrund rücken dürfte, weil jetzt Xi und US-Präsident Trump sich live quasi, während wir reden, treffen. Und wir werden dann sehen, ob die beiden irgendwie noch einen neuen Deal machen können. Und ja, ich bin optimistisch, dass es so ist, also dass man da wieder näher aufeinander zugehen wird. Und dass es sowohl für die US-Märkte als auch natürlich vor allem für die chinesischen Märkte positiv sein wird.
Wie bewertest du denn derzeit den Markt? Ich glaube, im Herbst vergangenen Jahres, auch hier im Money Train Podcast, hast du gesagt, dass du denkst, dass es einen neuen Aufschwung geben könnte. Jetzt gab es natürlich viele neue Entwicklungen. Wie bewertest du denn derzeit den Markt? Was siehst du als Stärken, als Schwächen? Wie siehst du da den allgemeinen Überblick?
Also ich glaube, die KI-Story, die an den US-Märkten schon die letzten Wochen, Monate, eigentlich Jahre gespielt wird, wird in China massiv unterschätzt. Also gerade mit einem Blick hin, was ich vor Ort gesehen habe, dachte ich...
Man unterschätzt, was in China alles schon gemacht wird.
Genau, richtig, richtig. Also was das Thema autonomes Fahren angeht, was ja sowas wie digitale Zwillinge angeht, war ich unfassbar beeindruckt, wie weit da China ist. Und das spiegelt sich im Prinzip an den Börsen so gut wie gar nicht wieder. Also wenn ich mir zum Beispiel so eine Tencent anschaue, dass die jetzt Hand in Hand mit den ganzen Software- und SaaS-Titeln abverkauft wurde, irgendwie 40% unter Allzeithoch notiert, dann frage ich mich, warum? Also die Aktie ist nach wie vor super günstig bewertet. Ich war beim Unternehmen vor Ort, habe Einblicke gewonnen. Das war wirklich überzeugend. Und ja, wie gesagt, die Aktie ist günstig, das Unternehmen ist gut aufgestellt, investiert weiterhin massiv selbst in KI. Und momentan wird am Markt gespielt, dass die Aktie oder das Unternehmen ein KI-Verlierer ist. Aber eigentlich sind sie ein KI-Gewinner, nur es spiegelt sich derzeit nicht wieder.
Wenn wir jetzt beim Thema künstliche Intelligenz bleiben, ich vermute mal, da will China natürlich möglichst auch vorne im Rennen mitmischen. Wie sieht es denn jetzt zum Beispiel mit DeepSeek aus? Ich glaube, vor ein gutes Jahr in etwa war das, da hat ja Furore gezorgt, der erste Chatbot, ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht, R1, glaube ich, war das. Wie sieht es denn da derzeit aus?
Also DeepSeek hat im Prinzip jetzt den nächsten Paukenschlag geliefert. Also das erste Modell, wie du richtig gesagt hast, R1, war deshalb ein Gamechanger, weil man weniger Chips gebraucht hat, also damals noch Nvidia-Chips, um ähnliche Leistungen mit dem KI-Modell zu bringen, wie eben Konkurrenzprodukte, also sprich Anthropic oder OpenAI's ChatGPT. Und jetzt geht das Ganze im Prinzip noch einen Schritt weiter, denn wie gesagt, damals hat man noch auf Nvidia-Hardware trainiert und jetzt ist es DeepSeek mit dem V4-Modell im Prinzip gelungen, ausschließlich auf den Scant 950 Chips von Huawei das Modell zu trainieren. Und letztendlich dadurch, dass dieses Modell wie schon R1 auf Open Source basiert, also das heißt, jeder Konzern kann im Prinzip oder auch Privatpersonen können diesen Code kopieren und sich zu eigen machen. Und genau das ist mit dem ersten Modell auch schon passiert. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass jetzt die chinesischen Big Tech Konzerne oder auch kleinere Tech Konzerne diesen Code wieder benutzen werden und ihre gesamte KI-Infrastruktur im Prinzip auf Huawei aufbauen werden. Das heißt, Nvidia hat es im Prinzip verschlafen oder die US-Regierung hat in meinen Augen einen Fehler gemacht, indem sie gesagt haben, hey, wir lassen den Export von Nvidia-Chips nach China nicht mehr zu oder eben nur von den Modellen, die schon 1-2 Jahre alt sind. Und China hat das eben als Anreiz genommen zu sagen, hey, wir entwickeln unsere eigene Infrastruktur, unsere eigene Hardware und sind da eben in den letzten Monaten, Jahren massiv vorangekommen. Und das ist jetzt im Prinzip das Ergebnis, dass man letztendlich jetzt komplett auf Nvidia verzichten kann und wird. Und der nächste Schritt ist im Prinzip jetzt aus meiner Sicht, dass auch bei der EUV-Lithografie, was ja so das zentrale Thema ist, also die Maschinen, die ASML herstellt, dass man auch da quasi als nächsten Schritt einen Durchbruch erzielen wird. Und spätestens, also aktuell geht man davon aus, dass es zwischen 2028 und 2030 der Fall sein wird. Und auch hier mein Eindruck vor Ort war der, China macht keine großen Versprechungen und hält sie dann nicht. Eher im Gegenteil. Also man stapelt eher tief und versucht dann überzuerfüllen. Also deswegen ist es für mich eher so, dass ich mir gut vorstellen kann, dass wir vor 2028 schon diesen Durchbruch erleben. Und das wäre natürlich der extremste Schritt, schon der größte Gamechanger, wenn China dann auf einmal Hardware herstellen kann, die nicht mehr nur auf 7 Nanometer, sondern vielleicht sogar 5, 4, also das, was die aktuellen Nvidia-Chips auch haben, runtergehen kann, dadurch, dass man die Technologie hat. Und dann wird China auf jeden Fall nicht nur aufholen im KI-Rennen, weil aktuell ist es ja so, dass man sagt, China ist ungefähr 6 Monate hinten dran, sondern dann wird China definitiv Kopf an Kopf mit den USA liegen und mittelfristig meiner Meinung nach, also wenn wir dann übers Jahr 2030 hinaus, also bis 2030 und darüber hinaus reden, definitiv die Spitzenposition übernehmen.
Soweit erstmal deine Einschätzung, bevor wir jetzt auf Thema Mobilität, ist ja auch noch im Fokus deiner Reise ja gewesen, eingehen. Vielleicht beschreibst du mal ganz kurz, wie war deine Reise? Also ich glaube, du hast schon gesagt, du warst bei Tencent. Wo warst du denn beispielsweise?
Also ich war in 3 Megacities, in Guangzhou, in Peking und in Shenzhen.
Ist auch noch gar nicht so lange her, ich glaube wenige Wochen.
Genau, vor 3 Wochen. Ich durfte 3 Tage bei Xiaopeng vor Ort sein, also chinesischer Elektroautohersteller, kennt man hierzulande, glaube ich, mittlerweile auch, gerade durch die Zusammenarbeit mit VW. Genau, da war ich 3 Tage und dann war ich 2 Tage mit Huawei unterwegs, beziehungsweise vor Ort. Das war auch extrem spannend, weil, also sowohl bei Xiaopeng als auch bei Huawei habe ich halt wirklich viel Einblick in das Thema selbstfahrende Autos und Elektromobilität gewonnen und auch da war es einfach beeindruckend, wie weit China ja ist, beziehungsweise vorne dran ist. Also sowohl bei den Kooperationspartnern von Huawei, wenn ich in einem Auto drin gesessen war, als auch bei den Autos von Xiaopeng. Man muss sich das so vorstellen, in den großen Städten gibt es bestimmte Bereiche, in denen Autos selbst fahren dürfen, auch im ganz normalen Straßenverkehr. Und in diesen Testarealen durften wir eben mitfahren und das hat halt einfach funktioniert. Also die Autos fahren selbst und ohne Probleme, also nicht, dass man sich irgendwie Sorgen macht, sondern der Sicherheitsabstand wurde gut eingehalten, es wurde geblinkt, Spurwechsel war ohne Probleme. Es war auch nicht so, dass man sich gedacht hat, boah, jetzt fährt das Auto ruckartig an oder bremst ruckartig, sondern es kam wirklich alles super geschmeidig. Und das ist schon spannend gewesen, also war schon ein krasser Eindruck.
Also im Bereich selbstfahrender Autos hast du Einblicke gewonnen. Mhm. Wie sieht es denn allgemein aus bei Elektromobilität? Welche Eindrücke hast du denn da gewinnen können, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Herstellern?
Jetzt auf Xpeng bezogen?
Beispielsweise. Man hört ja auch viel von anderen Unternehmen.
Ja, also in China läuft natürlich fast alles mittlerweile per E-Auto oder auch E-Roller. Und Xpeng war schon interessant. Gerade die Produktion durfte ich ja auch anschauen. Und die Chassis-Produktion läuft im Prinzip fast komplett autonom mittlerweile. Also wenn mir irgendwie 4 oder 5 Mitarbeiter über den Weg gelaufen sind in dieser einen Halle, dann war das viel. Also wo momentan noch das in Anführungsstrichen Problem liegt, was die Effizienz angeht. Und deswegen sind sie auch in der Produktion noch deutlich langsamer als VW oder BMW in ihren Hallen. Die Maschinen sind noch nicht perfekt aufeinander abgestimmt, sage ich mal. Also man sieht schon, dass es immer mal wieder noch hakt oder Prozesse langsamer gehen, als sie gehen könnten. Und final dann natürlich, was die Karosserie angeht, da stehen noch unfassbar viele Menschen am Band. Aber das will Xpeng ja auch ändern. Ab diesem bzw. nächsten Jahr soll dann schon der eigene humanoide Roboter Iron mit am Band stehen und in der Produktion helfen.
Wie sieht es denn mit den Absatzzahlen aus? Wie ist groß und da die Interessen? Klar, sicherlich möglichst groß, aber was hast du da für einen Einblick mit der Entwicklung bekommen?
Also über Zahlen haben wir relativ wenig gesprochen, aber das ist ja auch was man einfach nachgucken kann. Also es war jetzt nicht im Zentrum des Besuchs. Aber was interessant war, dass sie gesagt haben, so alle 90 Sekunden geht ein Auto vom Band. Und wie gesagt, bei deutschen Herstellern ist es bei BMW ungefähr alle 60 Sekunden und bei VW in Wolfsburg sind es, ich meine, um die 30 Sekunden. Also wie gesagt, da ist schon noch ein erhebliches Potenzial, Prozesse effizienter, schneller zu gestalten. Aber das, was ich gesehen habe, war beeindruckend und deswegen bin ich auch ziemlich überzeugt davon, dass Xpeng da einen Schritt nach vorne machen wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man ewig bei diesen 90 Sekunden pro Einheit verharren wird.
Jetzt haben wir sehr viel über Fahrzeuge auf der Straße gesprochen. Wie sieht es denn mit fliegenden Fahrzeugen in der Luft aus?
Ja, also das ist natürlich auch ein zentrales Thema bei Xpeng. Ich durfte den Land Aircraft Carrier, nennt sich das, kurz LAC, anschauen. Also es gab auch einen Testflug, sprich, erstmal, was ist der Land Aircraft Carrier? Das ist im Prinzip ein SUV, in den eine bemannte Drohne gesteckt wird sozusagen. Also es ist wie ein riesiger Kofferraum und die Drohne lässt sich innerhalb von 5 Minuten ausfahren. Das Einzige, was man selbst machen muss, ist die Rotoren aufklappen. Und in diesem, ich nenne es trotzdem einfach mal Drohne, in dieser Drohne können 2 Menschen Platz nehmen. Für mich wäre es jetzt eng geworden, weil das natürlich schon eher auf die Asiaten konstruiert ist. Also es können auch maximal 160 Kilogramm Gesamtgewicht Platz nehmen, sozusagen. Und es sah, wie gesagt, auch relativ eng aus. Aber auch das hat halt funktioniert. Also das war krass zu sehen, wie dieses Ding halt einfach startet, dann dreht sich's in der Luft, dann fliegt er immer vorwärts, rückwärts, landet. Und die Daten dazu sind halt, dass du 20 Minuten in der Luft bleiben kannst, bis zu 130 km/h soll der LSC fliegen können. Das haben sie natürlich nicht gezeigt, ob das wirklich so schnell geht. Und was auch super interessant ist, du kannst mit dem SUV diesen LAC 5 bis 6 Mal, also wir gehen mal eher von 5 Mal aus, laden. Also das heißt, du kannst im Prinzip 5 Mal 20 Minuten mit dem LAC dann fliegen.
Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wird man sehen, wie sich das weiterentwickelt, auch von den Kapazitäten größer etc. alles werden wird. Jetzt blicken wir mal noch allgemein. Du warst vor Ort, hast einiges angesehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch im Bereich, also autonomes Fahren, hast du schon gesagt, gibt es spezielle Bereiche, in denen das wirklich dort gefahren wird. Wie sieht es denn allgemein aus mit künstlicher Intelligenz? Wie viel hast du dort im Alltag so weit wie möglich dann mitbekommen? Wie kann man sich das dann vorstellen in China?
Ja, ich würde weggehen von künstlicher Intelligenz und einfach sagen, was alles, ich sag mal, automatisiert ist oder, wie wir immer so schön sagen, digitalisiert ist. Also das fängt halt damit an, dass du im Prinzip zwei zentrale Apps hast, mit denen du wirklich überall, und damit meine ich überall, also an jeder kleinen Pommesbude oder sonst wo, kannst du mit Alipay oder WeChat Pay per QR-Code bezahlen oder eben einfach an den QR-Code überweisen. Also das ist schon ein riesen Vorteil gegenüber hierzulande. Also ich bin eingereist, ich habe keinen einzigen Euro Bargeld gewechselt, weil ich wusste, ich werde es nicht brauchen. Und genauso war es dann auch. Oder du gehst, für die Einheimischen ist es ja sogar möglich, dass du mit deiner Handfläche bezahlst. Also das heißt, du kannst zum Beispiel in die U-Bahn reingehen, hältst einfach nur deine Hand hin und dann buchst du quasi den Preis für das Ticket einfach über WeChat von deinem Konto ab. Also das ist schon, ja, davon sind wir meilenweit weg auf jeden Fall.
WeChat ist Tencent, oder?
Ja.
Dann sind wir mal gespannt, wie sich alles irgendwie weiterentwickelt. Aber du behältst das ja schon länger alles im Fokus und informierst dich sehr stark darüber. Und Erkenntnisse daraus, die gibt es ja auch in deinem China Stock Report, den du ja betreust. Du bist der Autor, vielleicht magst du uns mal darüber etwas erzählen. Wie kann man sich das vorstellen? Was sind die Themenschwerpunkte? Vielleicht die Branchen, klar, es geht da um den chinesischen Aktienmarkt, gehe ich mal schwer davon aus. Ja. Aber vielleicht erzählst du mal ganz kurz darüber, wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also der Fokus liegt natürlich auf chinesischen Aktien, wie der Name schon sagt. Branchentechnisch gibt es eigentlich keinen Fokus. Also das heißt, ich will natürlich schauen, wo lässt sich gerade die beste Performance erzielen. Das ist meiner Meinung nach jetzt natürlich, zum einen habe ich schon groß darüber erzählt, der KI-Bereich. Dann gibt es noch einen anderen Bereich. Die Leser wissen natürlich schon, welchen ich meine. Aber ich will es mal noch ein bisschen spannend halten und erstmal sehen, ob das wirklich so funktioniert, wie ich das im Kopf habe. Und der Report erscheint alle 2 Wochen. Und dabei lassen wir es aber nicht. Also das heißt, es gibt nicht nur dieses zweiwöchentliche Update.
Also dieser Börsenbrief.
Genau, der Börsenbrief erscheint nicht nur alle 2 Wochen, sondern ich schicke auch immer Live-Benachrichtigungen raus. Also das heißt, jetzt hatte zum Beispiel ein Unternehmen gestern Quartalszahlen. Das haben die Leser im Musterdepot oder wir vom Brief haben das im Musterdepot. Und dann gibt es natürlich auch ein entsprechendes Update kurz in eine Mail beziehungsweise über die App, in dem die Leser dann erfahren, hey, wie sind denn die Zahlen ausgefallen? Wie ist meine Einschätzung dazu? Macht es jetzt Sinn, die Position weiter zu halten? Wie verfahren wir? Läuft es weiterhin nach Plan oder was machen wir jetzt eben?
So, auf jeden Fall einiges zu tun, glaube ich. Es ist natürlich ein riesiger Markt mit ganz, ganz vielen Entwicklungen. Vielen Dank dir schon mal für deine Einblicke. Ich glaube, es gibt auch noch mal einen neueren Aktienreport Inside China, glaube ich.
Genau. Inside China, deswegen, weil ich eben in China war, die Einblicke, die ich gewonnen habe und ja, im Prinzip nochmal einmal eine kleine Zusammenfassung, was denn so die Game Changer in meinem Kopf waren, sage ich mal. Also es hat die Einblicke, die ich gewonnen habe, haben schon ein bisschen mein Weltbild verändert oder eben auch, wie ich auf manche Unternehmen geschaut habe. Und ja, das ist im Prinzip das Ergebnis daraus, dass ich dann gesagt habe, hey, die 2 Aktien sollte man jetzt auf dem Schirm haben oder eben sogar im Depot haben und dass sie jetzt eben noch viel Potenzial haben, beziehungsweise es sind auch noch 2 Optionsscheine drin, mit denen sich innerhalb von wenigen Monaten bis zu 180% verdienen lassen.
Wenn wir uns mal ins Gesamtfazit deiner Reise oder vielleicht der aktuellen Situation geben würde. Klar, wir wissen jetzt alle nicht, wie die geopolitische Lage sich verändert. Du hast es angesprochen, gerade während wir hier aufzeichnen, gibt es ja wohl Gespräche derzeit. Aber was ist so dein Gesamtfazit? Also KI auf jeden Fall mit im Rennen. Du sagst auf jeden Fall vorne mit dabei, vielleicht noch mehr. Auch Mobilität, schon große Schritte vorangekommen. Vielleicht beschreibst du mal ganz kurz, was so deine Zusammenfassung wäre.
Also ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute viel über China reden, noch nie dort waren, es noch nie wahrgenommen haben, wie es denn tatsächlich vor Ort ist und dass das ein Riesenfehler ist. Also ich glaube, wir unterschätzen massiv, wie weit China schon vorne ist oder wie weit China im Allgemeinen ist. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen Arroganz ist oder einfach Verschlossenheit, keine Ahnung. Aber für mich ist es definitiv Fakt. Und wir sollten uns meiner Meinung nach eben mehr in die Rolle begeben, dass wir mal schauen, hey, was funktioniert in China und warum funktioniert es da so gut? Was könnten wir übernehmen? Ja, und um dann eben nicht noch mehr abgehängt zu werden im Allgemeinen.
Dann vielen Dank schon mal für deine Einschätzung soweit, von deinen Eindrücken, von deinen Erfahrungen jetzt von deiner Reise. Das war Michael Dirtl, er ist Redakteur bei Der Aktionär, Experte für unter anderem die technische Analyse und gleichzeitig Autor des China Stock Reports. Ich danke dir sehr.
Danke auch.
Und liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, je nachdem, auf welchem Kanal Sie das Ganze jetzt hören oder sehen, vielen Dank für Ihre Zeit, dass ich sich heute wieder die Zeit genommen habe. Jetzt doppel ich mich natürlich zum Verabschieden, aber ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Machen Sie es gut.